PionierInnen der deutschen Wirtschaft. Innovative Ideen aus Deutschland. Herzlich willkommen zum Podcast PionierInnen der deutschen Wirtschaft. Heute wollen wir wieder ein Interview führen, und zwar über Dresdner Fotografinnen des vorigen Jahrhunderts. Und dazu, das ist eine kleine Premiere, begrüßen wir gleich drei Interviewpartnerinnen im Studio. Sarah Thomas und Friederike Berger vom Frauenstadtarchiv Dresden und Ute Thomas vom Kunstgewerbemuseum Dresden. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Danke dir für die Einladung, Ines.
Gleich zu Beginn geht unser herzlicher Dank auch an das Frauenstadtarchiv Dresden, das diese Folge freundlicherweise finanziell unterstützt hat. Noch ein Hinweis zu Beginn. Der Einfachheit halber lassen wir bei einigen der genannten Persönlichkeiten die Lebensdaten weg. Das soll keine Wertung darstellen, erscheint uns jedoch einfacher, um dem Gesprächsverlauf besser zu folgen. Die Geschichte der Fotografie reicht bis weit in das vorige Jahrhundert zurück. Und die Dresdner Fotografiegeschichte ist dabei etwas Besonderes. Schließlich wurden in Dresden seinerzeit einige bedeutende Kameras erfunden, unter anderem die Spiegelreflexkamera. Firmen wie die Heinrich Ernemann Aktiengesellschaft oder Charles A. Noble und Sir John Noble erlangten mit ihren innovativen Kameras von Dresden aus Weltruhm. Aber auch Dresdner Fotografen schrieben in den frühen Anfängen der Fotografie bereits Geschichte, beispielsweise August Kotsch, 1836 bis 1910, der mit seinen eindrucksvollen Aufnahmen der Landschaft rund um Loschwitz bekannt wurde. Oder der berühmte Porträtfotograf Hugo Erfurt, 1874 bis 1948. Er sollte einigen der in dieser Folge vorgestellten Pionierinnen das Handwerk der Fotografie beibringen und ihnen so auch den Weg in die Selbstständigkeit ebnen. Wie wir wissen, war es Frauen noch vor ca. 100 Jahren kaum möglich, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Viele Frauen, vor allem aus bürgerlichen Familien, strebten jedoch nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit. Die Fotografie mit ihren verschiedenen Ausprägungen, wie eben der Porträtfotografie, aber auch der Produkt-, der Theater- und der Ausdruckstanzfotografie, bot Frauen endlich die Gelegenheit, selbstständig zu arbeiten, kreativ zu sein und vor allem eigenes Geld zu verdienen. Der Fotografieberuf ließ sie ihre beruflichen Ambitionen in die Tat umsetzen. Und viele von ihnen waren erstaunlich erfolgreich. Wir sprechen dabei von einer herausragenden Zeit. Am Vorabend der Weimarer Republik suchten viele Frauen nach einem Ausweg aus der finanziellen und beruflichen Abhängigkeit. Dresden war um 1900 herum ein wichtiges kulturelles, gesellschaftliches und wirtschaftliches Zentrum. Wir denken unter anderem an die Lebensreformbewegung, die ja ihren Ursprung in Dresden hat, mit bedeutenden Ausstellungen wie der ersten und zweiten Hygieneausstellung, an die Aufbruchsstimmung in vielen künstlerischen Bereichen wie der Malerei, der Bildhauerei und dem Kunstgewerbe und eben auch der Fotografie.
Da du den Vorabend der Weimarer Republik erwähntest, ist vielleicht auch nochmal in diesem Kontext wichtig, dass mit der Weimarer Reichsverfassung Frauen ja erstmal überhaupt zumindest auf Papier eben die gleichen Rechte und Pflichten wie Männer erhalten haben. Und damit ist natürlich auch erst ab 1919 die Voraussetzung geschaffen, dass Frauen gleichberechtigt auch auf Hochschulen gehen konnten. Wobei ich da auch immer wichtig finde zu erwähnen, dass eben nur weil es niedergeschrieben stand, auch nicht sofort umgesetzt wurde. Also zum Beispiel die Münchner Akademie der Bildenden Künste hat Frauen sogar erst ab 1920 zugelassen.
Im Rahmen unseres Interviews wollen wir mehrere Fotografinnen näher vorstellen. Während der Recherchen sind uns einige Namen begegnet, die wir jetzt einfach mal nennen. Grete Back, Ursula Richter, Genia Jones, Charlotte Rudolph, Hedda Reit und Bertha Beckmann. Sie lebten und wirkten alle ungefähr zur gleichen Zeit und es waren, bis auf Hedda Reit, alles Dresdnerinnen. Wie bei vielen unserer Dresdner Protagonistinnen gibt es auch bei den Fotografinnen des vorigen Jahrhunderts eine unterschiedliche Datenlage. Meist sind die Informationen über ihr Leben und Wirken eher spärlich, gingen Originale und Unterlagen verloren oder wurden, im schlimmsten Fall, durch die Nachkommen vernichtet. Umso erfreulicher ist es, dass beispielsweise bei Ursula Richter, aber auch bei Hedda Reit ausreichend Material vorhanden ist, sodass sich ihre beruflichen Wege ganz gut nachvollziehen lassen. Ute Thomas hat sich zum Beispiel intensiv mit der Fotografin Hedda Reit auseinandergesetzt. Sie lebte von 1896 bis 1972, Bei ihr ist die Besonderheit, wie kurz erwähnt, dass sie nie in Dresden gelebt oder gearbeitet hat. Allerdings war sie im Auftrag der deutschen Werkstätten Hellerau tätig, wobei sie in einem für weibliche Fotografinnen damals noch gänzlich neuen Metier unterwegs war, der Produktfotografie. Einige ihrer Fotoarbeiten sind im Katalog zur Sonderausstellung Gegen die Unsichtbarkeit, Designerinnen der deutschen Werkstätten Hellerau 1898 bis 1938 zu sehen. Ute, kannst du uns über Hedda Reith mehr erzählen?
Ja, bis zur Sonderausstellung Gegen die Unsichtbarkeit, die du gerade erwähnt hast, war auch die Datenlage bei Hedda Reith noch ziemlich dürftig. Es bedurfte einer längeren Recherche bei Stadtarchiven, um ihre Biografie nachzuvollziehen. Zum Glück fand sich ihr Name immer wieder auf den Fotografien von den deutschen Werkstätten, auf der Rückseite der Fotografien der deutschen Werkstätten. Und ausgehend von diesem Stempel konnten wir zu ihrer Person recherchieren. Also war im Prinzip der Startpunkt ihrer Arbeit für die deutschen Werkstätten. Mhm. Hedda Reith wurde als Hedwig Koch in Nürnberg geboren, übrigens, als Tochter eines Apothekers und wuchs dann in München auf, wo sie auch ihre Ausbildung zur Fotografin an der Lehr- und Versuchsanstalt für Fotografie absolvierte und dort diese mit der Meisterprüfung abschloss. Und nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin machte sie sich dann selbstständig in München und hatte spätestens ab 1928 auch zahlreiche Auftraggeber als selbstständige Fotografin. Interessanterweise muss man noch dazu sagen zu der Schule, dass die der Tradition des Piktorialismus noch ziemlich verhaftet war. Das heißt, sie unterrichtete oder lehrte, wie man piktorialistisch fotografierte, weil es damals so, ich sag mal, in den Endzügen lag und die neue Sachlichkeit schon am Horizont erschien, also ein ganz anderer Fotografiestil.
Was ist das?
Der Piktorialismus ist ein Stil, der versucht, die Malerei in die Fotografie zu integrieren. Mhm. Also das ist eine, wenn man jetzt sich die Geschichte der Fotografie anguckt, ist das etwas, was eher am Anfang der Fotografiegeschichte steht. Also man versucht noch, die Malerei nachzuahmen und sich ihr anzugleichen und hat noch nicht so richtig die, sag jetzt mal, das Gefühl für dieses neue Medium gefunden und für die Besonderheiten dieses neuen Mediums. Die neue Sachlichkeit hingegen ist etwas, was sich viel auf Dokumentarfotografie bezieht, also auf eine sehr sachliche Fotografie, auch eben die Produkt- und Architekturfotografie in den Blick nimmt, neue, ganz interessante Blickwinkel auch sucht, neue Perspektiven, eine ganz andere Lichtführung. Genau. Und Hedda Reith wandte sich halt sehr schnell Produktfotografien im Stil dieser neuen Sachlichkeit zu. Zu ihren Kunden gehörten übrigens auch die neue Sammlung in München, wo sie verschiedene Ausstellungen fotografierte. Und wo sie mit Wolfgang von Versin in Kontakt kam, der damals Leiter der neuen Sammlung war. Wolfgang von Versin hatte genauso Kontakt zu den deutschen Werkstätten in Hellerau und empfahl sie tatsächlich als Produktfotografin für die deutschen Werkstätten. Und so kam Hedda Reith ab 1928 eben zu Aufträgen für die deutschen Werkstätten in Dresden. Interessant ist auch, dass ihre Fotografien 1930 zum Beispiel in der Fotoausstellung Das Lichtbild in München ausgestellt waren und auch 1931 in der Folgeausstellung in Basel. Die Besonderheit von Hedda Reiths Fotografien ist, dass sie vor allen Dingen in Glas und in Textil ein ganz besonderes Gespür für das Material hat. Also das, man kann, wenn man die Fotos gerade von Textilien anschaut, fühlen, wie sich das anfühlt. Also fühlen, wie das, oder man sieht, wie es sich anfühlen könnte.
Man sieht den Samt und
man
die Seide.
Man sieht den Samt und die Seide. Man sieht die Qualität dieses Textils. Mhm. Und genauso ist das bei Glas. Also man hat ganz faszinierende Glasfotografien.
Ja, sehr interessant. Ich selbst bin ja vor 2 Jahren auf Grete Back aufmerksam geworden. Sie lebte von 1878 bis 1965, wobei die Geschichte auch der Anlass für diese Folge ist. Und zwar geriet ich mehr zufällig in eine Haushaltsauflösung in der Nähe von Dresden. bis zu dem Moment war ich der Meinung, dass es Dachbodenfunde gar nicht gibt und diese eher eine Erfindung zur besseren Vermarktung in Online-Verkaufsbörsen wie eBay Kleinanzeigen sind. Jedenfalls wurde bei dieser Haushaltauflösung ein kompletter Haushalt aufgelöst. Und wer lässt sich bei einer Haushaltauflösung schon einen Dachboden entgehen? Damals dachte ich beim Betreten sofort in eine andere Zeit zu geraten, denn der Dachboden wirkte ziemlich verwunschen. Und da stand eine alte Holztruhe, die ich natürlich sofort öffnete. Sie war voller verstaubter Zeitschriften und Bücher. Und ganz oben auf lagen mehrere Programmhefte des damaligen Königlichen Hoftheaters Dresden, der heutigen Sächsischen Staatsoper. Und zwar aus den Jahren 1917 und 1918. Auf den einzelnen Seiten befand sich zwischen Porträts von Solistinnen und Solisten auch jede Menge Werbung. Und in jedem der insgesamt knapp 10 Hefte tauchte immer wieder eine Werbeanzeige auf. Grete Back, Werkstätten für künstlerische Fotografie Dresden-Blasewitz. Besonderes Fach, Kinderbilder. Da war mein Interesse geweckt. Ich habe einige der Hefte mit der Werbeanzeige von Grete Back mitgebracht. Hier ist eins. Und hier ist die Werbeanzeige. Und wie man sieht, wenn man vorne drauf schaut, 1917 oder 1918.
Die Hugenotten, 2. April 1917.
Natürlich wollte ich damals gleich mehr über sie wissen, denn sie war die einzige Frau, die in den vorliegenden Programmheften Werbeanzeigen veröffentlichte. Nachdem es gelang, 2 entfernte Verwandte von ihr ausfindig zu machen und es mit diesen zu einem Treffen kam, hieß es allerdings von Seiten eines Großneffen: Wir wissen kaum etwas über sie, außer dass sie einmal im Jahr die Kinder der Familie in ihr Fotoatelier einlud und sie dann Fotos von ihnen machte. Lieselotte Philbrandt, eine Nichte von Grete Back und übrigens gleichzeitig einstige Innenarchitektin in Dresden, verriet uns bei einem Besuch in ihrer Dresdner Wohnung, dass Grete Back bevorzugt vor schwarzem Hintergrund fotografierte, um ihre Motive plastischer aussehen zu lassen. Diese Nichte, Lieselotte Philbrandt, 1929 geboren, konnte leider ebenfalls nur wenig über ihre Tante erzählen, da diese bei den jährlichen Familientreffen nie dabei war. Fakt ist, dass Grete Back ihre Ausbildung bei Hugo Erfurt in Dresden absolvierte, und zwar von 1907 bis 1908. Nachdem sie direkt danach einige Zeit im Ausland lebte, kehrte sie zwischen 1910 und 1911 nach Deutschland zurück, um in München ihre Fotografengehilfeprüfung abzulegen. 1911 folgte ebenfalls in München die Meisterprüfung. Danach ging sie zurück nach Dresden und zog in das Haus ihrer Eltern. Hier eröffnete sie im gleichen Jahr ihr Atelier und hier wirkte und arbeitete sie bis zu ihrem Tod im Jahr 1965.
Ines, da fällt mir gleich noch was ein. Bei Hedda Reit ist das ganz genauso. Sie schloss ihre Ausbildung zur Fotografin an der Lehr- und Versuchsanstalt für Fotografie in München auch mit der Meisterprüfung ab. Also es könnte natürlich sein, dass Grete Back tatsächlich auch an dieser Schule gelernt oder studiert hat, weil sie hatte ja schon eine Fotografenausbildung bei Hugo Erfurt abgeschlossen. Mhm. Also wahrscheinlich hat sie auch an dieser Fachschule studiert und eben auch dort diese Meisterprüfung gemacht, ist nur so eine These.
Interessant. So überschneiden sich die Biografien. Grete Back muss sehr viel fotografiert haben. Eine aufschlussreiche Episode dazu ist mir aus den Erzählungen der Angehörigen im Gedächtnis geblieben. Nach ihrem Tod wurde ihr gesamter Haushalt aufgelöst und das Haus verkauft. Bei der Haushaltauflösung fand man auf dem Dachboden eine riesige Sammlung alter Fotoplatten. Die Fotosammlung muss so umfangreich gewesen sein, dass ein Verwandter, der Bauingenieur war, aufgrund des offenbar großen Gewichts der Glasplatten entsetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlug. So jedenfalls der Bericht der Familie. Viele Fotoplatten wurden später in 2 großen Containern entsorgt, weil es einfach keine Interessenten gab. Ein kleiner Teil wurde später zum Glück der Deutschen Fotothek in Dresden übergeben. Einen weiteren Teil übernahm das Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Nach den Erzählungen der Familie war Grete Back eine klassische Porträtfotografin mit Schwerpunkt Kinderporträts. Aber offenbar liebte sie auch die Natur. Ich habe einige Abzüge als Geschenk erhalten und sie mitgebracht. Zu sehen sind hier Motive aus der Natur, vorrangig Blütenmotive und eben immer vor schwarzem Hintergrund. Ich reiche sie mal rum.
Hat sie die dann mit ins Studio genommen, quasi, die Pflanzen, Blumen?
Ja, wahrscheinlich. Und hinten hast du dann immer den Stempel von ihr.
Brillerstraße.
Ja, das ist im Studio aufgenommen, das stimmt.
Ja, oder so nachbelichtet
quasi. Oder nachbelichtet.
Beziehungsweise nachgedunkelt.
In ihrem Atelier beschäftigte Grete Back später mehrere Assistentinnen, wie wir erfuhren. Diese hatten wohl vor allem eine Aufgabe, die Fotos zu retuschieren. Wir wissen es nicht genau und vermuten daher, dass diese Technik seinerzeit sehr angesagt war. Später haben laut ihrer Nichte sehr viele bei Grete Back gelernt. Ein weiteres wichtiges Betätigungsfeld für Dresdner Fotografinnen von einst war neben der Porträtfotografie die Ausdruckstanz- und Tanzfotografie. Dresden war ja ein wichtiges Zentrum des deutschen Ausdruckstanzes. Wir berichteten darüber kürzlich in unserer dreiteiligen Folge mit der Dresdner Tänzerin und Choreografin Katja Erfurt. Hier waren es gleich mehrere von ihnen, und zwar Ursula Richter 1886 bis 1946, Genia Jones 1895 bis 1938 und Charlotte Rudolph 1896 bis 1983. Die beiden Letztgenannten erhielten, wie Grete Back ja ebenfalls, ihre Ausbildung bei dem bereits erwähnten Porträtfotografen Hugo Erfurt. Und von Charlotte Rudolph stammen viele der berühmten Fotos der Dresdner Tanzpädagogin Grete Palucka. Ursula Richter war hingegen Autodidaktin und brachte sich das Fotografiehandwerk selbst bei. Sie war eins von fünf Kindern des Pianisten und Komponisten Hermann Julius Richter, einem Schüler von Franz Liszt, und wurde in Radebeul bei Dresden geboren. Eine ihrer Schwestern war die erste Tierbildhauerin Deutschlands, Eta Richter, wir erzählten bereits. Die zahlreichen Tierplastiken ihrer Schwester waren für Ursula Richter immer wieder beliebte Motive. Und nicht nur das. In ihrer Dresdner Wohnung standen überall kleine Plastiken ihrer Schwester, wie wir einer alten Fotoaufnahme ihrer Dresdner Wohnung entnehmen konnten. Ursula Richter eröffnete 1913 ihr Dresdner Atelier, und zwar ebenfalls im Haus ihrer Eltern. Sie muss ebenfalls von Anfang an sehr viel gearbeitet haben, denn bereits ein Jahr später, 1914, nahm sie an der Internationalen Ausstellung für Buchgewerbe und Grafik in Leipzig teil. Dort erhielt sie für ihre gezeigten Aufnahmen eine erste Ehrung. Neben Ursula Richter war in dieser Ausstellung übrigens auch Grete Back vertreten. Die Presse, oder genauer gesagt eine Begleitschrift des Deutschen Buchvereins mit dem Titel »Die Frau im Buchgewerbe und in der Grafik, Sondergruppe der Weltausstellung für Buchgewerbe und Grafik«, schrieb im gleichen Jahr: Amateure und Fachfotografen haben sich die Hand gereicht, um im Haus der Frau einen umfassenden Überblick zu geben über das, was Frauenarbeit in dem jüngsten aller Handwerke, der Fotografie, geleistet hat. Was Frauen auch an diesen unerschlossenen Gebieten geleistet haben, zeigt die Ausstellung in wenigen, aber hervorragenden Beispielen. An diesem Zitat ist erkennbar, dass Frauen im Bereich der Fotografie bereits von Anfang an echte Pionierinnenarbeit geleistet haben und damit seinerzeit sofort auf öffentliches Interesse stießen. Und zwei davon waren eben die Dresdnerinnen Ursula Richter und Grete Back. Ursula Richter war auch eine der Fotografinnen, von der viele Aufnahmen der berühmten Ausdruckstänzerin Mary Wiegmann stammen. Mit ihren Fotoaufnahmen der Ausnahmetänzerin war sie 1926 bei der Deutschen Fotografischen Ausstellung im Haus der Moden in Frankfurt am Main vertreten. Da war sie bereits Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner, einem gesamtdeutschen Verband, dem nach der Gründung 1919 bis einschließlich 1933 viele Frauen angehörten, unter anderem auch Grete Back sowie Genia Jones. Die Aufnahme in die Gesellschaft Deutscher Lichtbildner erfolgte seinerzeit ausschließlich aufgrund der durch eine Jury anerkannte Arbeiten und war für jeden, ich zitiere aus der Zeitschrift Deutscher Kameraalmanach von 1929, nicht nur eine Ehre und Anerkennung, sondern auch ein Ansporn zu nie rastender Arbeit an sich selber. Vermutlich hing die Messlatte hier ähnlich hoch wie seinerzeit beim Deutschen Werkbund. Neben Mary Wiegmann hielt Ursula Richter ebenfalls eine der Schülerinnen von Mary Wiegmann, nämlich Grete Palucka, unter anderem mit ihren legendären Sprüngen mit ihrer Kamera fest. Ab der Spielzeit 1919-1921 war Ursula Richter freischaffende Fotografin für das Königliche Hoftheater. Viele der in den Programmheften später abgebildeten KünstlerInnen dürften damit von ihr stammen. Leider gibt es in den Heften nur wenige Quellenangaben. Aufgrund ihrer umfangreichen Stücke-Dokumentation gilt Ursula Richter heute als, ich zitiere, bemerkenswerte Pionierin der Dresdner Szenen- und Bühnenbildfotografie. Die Liste der von Ursula Richter während ihrer beruflichen Laufbahn aufgenommenen Persönlichkeiten liest sich wie das Who is Who Dresdens. Darunter Künstlernamen wie Erich Ponto, Lotte Meyer, Liesel von Schuch und Erna Berger, aber auch der Architekt Cornelius Gurlitt, der Romanist Viktor Klemperer und der Bauforscher Oskar Reuter. Neben dem Königlichen Hoftheater und dem Schauspielhaus gab es im Dresden der 1910er bis 1930er Jahre eine ganze Reihe größerer und kleinerer Theater und Bühnen. SchauspielerInnen und SängerInnen mussten daher regelmäßig für Plakate und Programmhefte fotografiert werden. Es gab also viel zu tun für die ersten Dresdner Fotografinnen.
Auf jeden Fall.
Genia Jones, 1895 bis 1938, absolvierte ihre Fotografielehre höchstwahrscheinlich in Berlin. Ganz belegen lässt es sich nicht mehr. Direkt im Anschluss, 1918, zog sie nach Dresden und eröffnete im gleichen Jahr auf der Bürgerwiese ihr Atelier. Genia Jones war zu ihrer Zeit eine der gefragtesten Porträtfotografinnen Deutschlands, wobei sie sogar Aufträge im Ausland annahm und beispielsweise Mitglieder des englischen Königshauses porträtierte. Wie Charlotte Rudolph und Ursula Richter fotografierte übrigens auch Genia Jones, die berühmte Tänzerin und spätere Tanzpädagogin Gret Palucka. Genia Jones war, wie ihre Kolleginnen ebenfalls, eine vielbeschäftigte Fotografin. Insgesamt fertigte sie während ihres Berufslebens knapp 20.000 Aufnahmen an. Wenn man bedenkt, dass den Fotografinnen damals ausschließlich analoge Technik zur Verfügung stand, ist das schon eine überaus beachtliche Leistung. Aufgrund ihrer teilweise jüdischen Herkunft wurde Genia Jones 1935 aus der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner ausgeschlossen, dessen Mitglied sie seit Jahren war. 1938 erkrankte sie schwer und verstarb frühzeitig. Bei der Zerstörung Dresdens am 13. und 14. Februar 1945 ging der größte Teil des fotografischen Werks von Genia Jones verloren. Teile ihres Nachlasses befinden sich heute unter anderem im Kupferstichkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sowie in Privatbesitz. Gret Palucka, die seinerzeit von Genia Jones in ihrem Fotoatelier auf der Bürgerwiese porträtiert wurde, sagte später über die Begegnung: "Einen ganzen Tag haben wir da gearbeitet. Ich ließ ein und dieselbe Platte laufen, bis sie nur noch krächzte. Ohne Musik konnte ich nicht tanzen. Mir war es gleichgültig, ob es die gleiche Musik war. Wir hatten beide einen guten Tag. Da sind diese schönen Aufnahmen entstanden, alle an einem Tag. Da war irgendeine Beziehung, wie es das manchmal gibt. Uns hat das beide fasziniert." Sarah und Friederike, ihr forscht ja im Rahmen eurer Arbeit im Frauenstadtarchiv intensiv über Dresdner Frauenpersönlichkeiten. Wann und wie sind euch die genannten Namen das erste Mal begegnet?
Also in meinem Studium der Kunstgeschichte habe ich damals keine Fotografinnen kennengelernt. Meine erste Begegnung mit Fotografinnen war mit jenen, die für die deutschen Werkstätten Hellerau tätig waren. Bei dem Projekt Gegen die Unsichtbarkeit, Designerinnen der deutschen Werkstätten Hellerau, über das wir ja heute schon gesprochen hatten, war ich erst als Praktikantin und dann als Projektmitarbeiterin tätig. Und da habe ich auch Ute Thomas kennengelernt. Bei der Recherche zu künstlerischen Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen sind wir damals auch auf das Metier der Fotografie aufmerksam geworden. Hedda Reit hat es dann auch in den Katalog geschafft. In dieser Zeit hatte ich gerade meine Masterarbeit über Frauen in der deutschen Reformkleidbewegung des frühen 20. Jahrhunderts geschrieben. In diesem Kontext begegneten mir auch Fotografinnen, beispielsweise Ursula Richter, Genia Jones und Charlotte Rudolph. Gerade hier in Dresden waren die verschiedenen Bereiche der Lebensreformbewegung eng miteinander verbunden. Zum Beispiel Mode, Tanz, Kunst, Naturnähe. So kommt man während der Recherche schnell vom Reformkleid zum Ausdruckstanz und zur Fotografie. Modegestaltung und Tanz galten wir heute auch noch als weibliche Metiers. Und ebenfalls die Fotografie sah man damals aufgrund ihres sogenannten reproduktiven Charakters als eine Kunstform, die für Frauen geeignet sei. Man hat da zum Teil wirklich mit diesen biologisch natürlich total pseudowissenschaftlichen Argumenten Frauen versucht, aus der bildenden Kunst fernzuhalten. Fotografie war also eine Art künstlerische Nische, in der Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts akzeptiert waren. Und das nutzten einige Frauen, wie wir gesehen haben, gekonnt für sich.
Genau, und Grete Back und Bertha Beckmann hatten wir im FSA auch noch nicht auf dem Schirm. Das kam tatsächlich erst mit der Auseinandersetzung für diese Podcast-Aufnahme. Und da die lokale Frauengeschichte immer noch so unzureichend erforscht ist, sind wir immer dankbar für Hinweise auf spannende Biografien. Melden Sie sich also gerne bei uns, wenn Sie Informationen über interessante Frauen haben. Wir können aber zum Beispiel unser Frauen-Online-Archiv ergänzen. Unterstützung brauchen wir übrigens auch immer in finanzieller Art, da wir bei unserer Förderung durch die Landeshauptstadt Dresden und das Land Sachsen auch Eigenanteile erbringen müssen. Wir freuen uns über jegliche Spende auf das Konto unseres Trägervereins Frauenbildungshaus Dresden e.V. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Website frauenstadtarchiv.de. Dort finden Sie auch das Frauen-Online-Archiv.
Danke für die Information.
Sehr gerne.
Zum Schluss unseres Reigens der Dresdner Fotografinnen des vorigen Jahrhunderts darf sie nicht unerwähnt bleiben, Bertha Beckmann, 1815 bis 1901. Das Besondere an ihr, sie war die erste Berufsfotografin weltweit. Und das zu einer Zeit, in der eine berufliche Selbstständigkeit von Frauen noch gänzlich ungewöhnlich war, nämlich vor der Jahrhundertwende. Eine ihrer Leidenschaften war die Daguerreotypie. Diese Fotografietechnik, nach ihrem Erfinder Louis Daguerre benannt, entwickelte sich ab 1839 und gilt als erstes kommerziell nutzbares Fotografieverfahren weltweit. Damit entstand ein völlig neuer Standard der Porträtfotografie, wobei sich endlich auch fein strukturierte Fotos anfertigen ließen. Bertha Beckmann brachte die Daguerreotypie bereits 1839 nach Dresden. Hier lebte und wirkte sie bis 1843. Ute, gibt es noch einige Informationen über Fotografieverfahren, die damals in Dresden, in Deutschland, weltweit genutzt wurden? Hast du da noch ein paar Informationen für uns?
Natürlich gibt es neben der Daguerreotypie auch noch andere fotografische Verfahren. Man kann jegliche Trägermaterialien lichtempfindlich beschichten mit Silbersalzen. Also es wurden Glasplatten beschichtet, es wurden auch andere Metallplatten als Kupferplatten beschichtet. Es gab dann sehr schnell auch die Erfindung der sogenannten Papiernegative, der Albuminnegative oder das Albuminverfahren, das ermöglichte, dass dann recht schnell auch der sogenannte Rollfilm erfunden wurde. Mhm. Die Kameras wurden kleiner und handlicher und mobiler und auch erschwinglicher. Also es gab dann eine große, breite Masse, die auch kaufen konnte, die diesen Rollfilm auch einfach in die Kamera einlegen konnte. Und mit der Entwicklung der Entstehung von Entwicklungsdiensten war es dann auch noch möglich, dass man quasi als blutiger Anfänger oder als blutiger Amateur einfach nur den Film in die Kamera einlegt, knipst und den dann, so wie wir es auch heute noch kennen, irgendwo abgibt und dort wird er dann entwickelt. Also ohne Kenntnisse von Entwicklungsverfahren konnte man fotografieren und damit brauchte man dann auch keine fotografische Ausbildung mehr, um fotografieren zu können. Also das war tatsächlich auch der große Durchbruch der Fotografie meines Erachtens.
Und weißt du, wann die Entwicklungsdienste entstanden sind?
Also noch vor der Jahrhundertwende, definitiv. Ach. Also in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, den 90er Jahren, also recht früh.
Das ist früher. Könnte sich überschnitten haben mit unseren Fotografinnen. Vielleicht sind die dann schon zum Entwicklungsdienst gegangen.
Naja, die hatten ja alle eine fotografische Ausbildung. Nee,
da,
also ich
da ging
glaube,
man natürlich dort nicht, das ist klar. Hat man nicht gemacht. Es wird neben den hier vorgestellten Dresdner Fotografinnen eine Reihe weiterer unbekannter Dresdner Pionierinnen im Bereich der Fotografie gegeben haben. Deshalb stellt unsere Auswahl lediglich einen Ansatz dar. Vor allem Mary Wiegmann war seinerzeit für zahlreiche Fotografinnen, auch denen, deren Namen wir heute eben nicht mehr kennen, ein überaus beliebtes Motiv. So jedenfalls Hinweise, die uns bei der Vorbereitung dieses Interviews erreichten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dresdner Fotografinnen von einst echte Pionierinnenarbeit geleistet haben, und zwar mit folgender Begründung. Es waren die ersten Frauen, die ab ca. 1910 den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Sie trafen in Dresden genau zu der Zeit auf einen überaus großen Bedarf an Porträtfotos, waren geschäftstüchtig und erfolgreich und fotografierten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Gesellschaft. Und es dürfte eine Tatsache sein, dass sie von ihrer Arbeit mehr als gut leben konnten. Friederike, Sarah und Ute, habt ihr vielleicht noch ein Schlusswort für uns?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Die vorgestellten Dresdner Fotografinnen zeigen exemplarisch, wie Frauen sich noch bevor ihnen im Jahr 1919 auf Papier Gleichstellung versprochen wurde, auf eigene Faust ihre Wege suchten und das mit Erfolg. Mhm. Sie zeigen aber auch, wie schnell Frauen und ihre Leistungen verdrängt werden und in Vergessenheit geraten, wenn wir uns nicht explizit ihrer Geschichte widmen. Also auch danke dafür, dass du ihnen mit deinem Podcast den Raum zurückgibst.
Genau, vielen Dank.
Freut mich, gern.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für das Interview über Dresdner Fotografinnen des vorigen Jahrhunderts. Wahre Pionierinnen. Das war unser Interview über die Dresdner Fotografinnen des vorigen Jahrhunderts. Wenn euch die Folge wieder gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Like oder eine Bewertung. Schon bald gibt es eine neue Folge. Bleibt gespannt und neugierig und macht's gut. Bis bald.
Dieser Podcast ist eine Produktion von C90.